So, machen wir wieder weiter. Möchte jemand dazu noch was einwenden oder nachfragen? Was soll die ganze Geschichte, die ich dorthin gemalt habe? Die hängt ja damit zusammen, dass ich versuche in einem Zwischenschritt, also ich bin ja dabei, wie soll man von Gott reden, wie ist es mit der negativen Theologie, und war jetzt bei dem Punkt, dass eben heute eine ganze Reihe Leute sagen und es auch beim Thomas so klingt, dass man sich an sich am Science-Paradigma zu orientieren hat. Das sah anders aus bei Thomas, da war es der Aristoteles, aber heute ist es so, und das ist die ausdrückliche These etwa von Kollegen Kreiner, nicht? Der das so sagt, an sich soll sich die Theologie und das Reden von Gott am Science-Paradigma orientieren, weil das eben exakt ist und ausweisbar ist und das andere wird zu schwammig oder zu emotional. Und dann deswegen habe ich dieses Science-Paradigma hier ein bisschen dargestellt und versucht zu zeigen, dass das eben nicht identisch ist mit dem, was in der Metaphysik und deswegen auch im Glauben geschieht, dass nämlich das Science-Paradigma mit einem knappen Wort gesagt gar nicht von Wahrheit reden will, sondern von Brauchbarkeit und Nützlichkeit. Manchmal kann man bei den Naturwissenschaftlern so lesen, aber eher bei den so Wissenschaftsjournalisten, aber manchmal auch bei Naturwissenschaftlern, dass die davon Wahrheit reden, während wenn die genau reden würden, würden sagen, nein, Wahrheit ist das ja nicht in dem Sinn, sondern ich persönlich würde es Richtigkeit nennen, aber es sind eben Vorschläge der Nützlichkeit oder der Schädlichkeit. Ich habe das erst vor ein paar Jahren, inzwischen sind schon gut 20, glaube ich, gelernt von einem Kollegen der Physik, der eben, wo ich früher dachte, aha, das Phlogiston ist falsch, wo der mir klar gemacht hat, das ist nicht falsch, sondern es ist nur abgelegt. Wir machen es anders. Genau wie es nicht falsch ist, zu sagen, die Sonne dreht sich um die Erde, es rechnet sich nur komplizierter. Nicht? Sondern ich kann es so sehen und kann es so sehen und das eine ist halt einfacher. Und dann ist es sinnvoll, das so zu machen. Das ist aber nicht der Fall, wenn jetzt jemand sagt, ich verlasse mich auf meinen Freund oder auf den Partner oder so, wo ich ja immer dann das Beispiel bringe, da muss man schon ein merkwürdiger Naturwissenschaftler sein, wenn man das bei der goldenen Hochzeit zu seiner Frau sagt, Liebste, meine Hypothese von deinem Wohlwollen hat sich inzwischen erheblich verdichtet. Das kann es ja eigentlich nicht sein, nicht? Sondern das nimmt eine andere Gestalt an, vom Kern her. Aber das wird so probiert. Denken Sie zum Beispiel an eine Geschichte, die ja sehr viel Wirkung ausgeübt hat. Wahrscheinlich kennen Sie sie alle, die berühmte Gärtnerparabel von John Wisdom und Anthony Flew. Die, also so eine Geschichte, also die, das ist ja so wie die Rabbinen, die argumentieren eigentlich immer im Talmud mit Geschichten. So hat sich auch so die, sowohl das Gedankenexperiment wie die Geschichte in der modernen analytischen Philosophie auch ziemlich etabliert. Und die erzählen also Geschichten, um was zu begründen. Und da ist eine dieser berühmten Geschichten, ist die sogenannte Gärtnerparabel, dass gesagt wird, da ist eine Truppe von Leuten da, läuft da durch den Urwald rum und untersucht, dann kommen sie an eine Stelle, wo auf einmal richtig so ein Stück Garten ist oder so, wunderbar gepflegt und alles in Ordnung. Und dann sagen die einen, ja, sowas Gepflegtes, das muss ja eigentlich ein Gärtner gemacht haben. Und dann sagen die anderen, ja gut, dann warten wir mal, ob der Gärtner kommt. Es kommt aber nie einer, nicht? Und dann sagen die, ja, das ist eben ein unsichtbarer Gärtner oder so, sagen dann die Vertreter der Gärtnerhypothese. Dann holen sie also Hunde oder so, die schlagen aber auch nicht an. Nicht? Dann sagen die, ja, ist auch ein Gärtner, der riecht nicht oder so. Dann machen sie einen Zaun drumherum und es bleibt immer noch drin, also ein schöner grüner Rasen oder so. Und so kommt so eine Qualifikation nach der anderen, bis schließlich der eine sagt, ja, hör mal, wie unterscheidet sich denn dein unsehbarer, unfühlbarer, unriechbarer und sonst wie Gärtner eigentlich von keinem Gärtner? Nicht? Und dann kann man auf der Geschichte natürlich nicht weitermachen. Und das haben die eben in diesem Sinn, das sind also überzeugte Atheisten, die haben das so in die Debatte eingebracht in England, haben gesagt, das ist die berühmte Gärtnerparabel. Und wie soll man auf dieser Ebene antworten, wo man eben merkt, das ist, haben sie ja gemerkt, dass hier wird was, eine Hypothese aufgestellt und dann wird versucht, die Hypothese zu verifizieren. Und das gelingt dann nicht richtig. Das ist eigentlich das Muster. Und deswegen kommt man auf die Weise auch nicht weiter, sondern man muss Gegengeschichten erzählen. Deswegen lasse ich eigentlich das Geschichten erzählen, weil ich finde es nicht ganz fair. Denn, also, das gehört sehr viel mehr Kunst dazu und Können, um auf eine Geschichte eine andere Geschichte zu erzählen, statt ein Argument, das ich dem anderen vorlege. Da kann er deutlicher gucken, ich gebe ja mein Argument an, ich gebe die Beweise an, da kann der eher gucken, schließt das oder schließt das nicht. Während wenn ich eine Geschichte erzähle, habe ich den anderen schon auf Schienen gesetzt und das, wovon ich nicht möchte, dass es nicht vorkommt, kommt schon gar nicht vor, weil ich in der Geschichte nur dorthin gucke, wie ich gucke. So sind ja Kriminalromane gemacht oder Filme, dass das, was man nicht sehen soll, nicht vorkommt, sondern irgendwie, so wie beim Zauberkünstler, nicht? Das merkt man irgendwie erst hinterher, das heißt, der geübte Mann guckt natürlich gerade nach dem, was er nicht sehen soll und sagt, aha, das war's dann wieder, nicht? Da muss man die Schraube der Raffinesse eins mehr drehen. Aber erstmal ist das so die Ebene. Und so ist das hier weitergegangen, dass dann der Basil Mitchell eine andere Geschichte erzählt hat, die auch ziemlich berühmt geworden ist, nämlich vom Widerstandskämpfer. Er sagt, da sind wir noch im Krieg und in der Résistance in Frankreich und jemand hat dort mit einem Mann eine ganze Nacht geredet und sagt, den habe ich kennengelernt, das weiß ich jetzt. Und wenn der am nächsten Morgen in SA-Uniform kommt, erschüttert mich das nicht, sondern ich weiß, das macht er dafür und das und da vertraue ich drauf. Also merken, der erzählt keine Geschichte über eine Hypothese mit der Ordnung, wo das herkommt, sondern er redet von was anderem. Er sagt, ich bin hier einem Menschen begegnet und habe Vertrauen gefasst. Das ist ein anderer Prozess, der hier abläuft und eine andere Art von Behauptung, der hier abläuft, als es bei der Gärtner-Parabel ist. Mit anderen Worten, der Mitchell will damit sagen, eure Beschreibung mit der Hypothese trifft gar nicht das, was sie mit Glauben meinen. Wir glauben nicht, weil wir Hypothesen bilden, weil wir da jetzt so einen Fleck gefunden haben, der irgendwie in Ordnung ist, sondern wir sagen ja was über das Ganze und wir stellen ganz andere Fragen, nämlich die Frage, wenn A nicht, dann nicht B, nun ist aber B oder W, das ist eine ganz andere Frage. Der Mensch glaubt doch nicht, weil er sagt, ihm geht es gut, also gibt es Gott oder so, sondern er sagt ja, die Welt erklärt sich nicht aus sich, also gibt es Gott und Gott ist gut und dann hat er hinterher das Problem, warum geht es mir schlecht oder meinem Freund oder anderen Leuten. Das ist aber doch eine ganz andere Art der Argumentation, als wenn ich da im Urwald rumlaufe und finde einen Fleck, der ist schön und will jetzt den Fleck erklären. Hier werden keine Flecken erklärt, sondern das Ganze will erklärt werden. Ganz anders. Also auf sowas wollte ich hinweisen, dass ich in einem ganz anderen Feld bin, ob ich hier mich entscheide für etwas, das der Fall ist, was eher am Muster des Interpersonalen abzulesen ist, oder ob ich über gegenständliche Zustände mir eine Theorie bilde, eine Hypothese, die auch nicht eigentlich behauptet wird, sondern wo ein Vorschlag da ist. Und wenn man da stur bei seiner Hypothese bleibt, dann geht's nicht drum haben, also ist auch zwischen Kreiner und mir daher gerade zum Beispiel beim Theodizee-Problem ein ganz deutlicher Dissens. Kreiner sagt, da der Glaube und die Theologie erst recht eine Hypothese ist, eine Theorie ist, kann ich eine so zentrale Frage wie das Leid nicht unbeantwortet lassen, dann ist es unverantwortlich, an so einer Hypothese festzuhalten. Deswegen muss er eine Erklärung für das Leid in der Welt haben und er greift dann zurück auf die Free Will Defense und begründet das so und sagt, ja, das Übel gibt's, damit wir eben daran wachsen können, das heißt Soul Making, nicht? Und das muss geschehen und weil es eben die Schmerzen und die Leiden gibt, kann man zum Beispiel vergeben oder so und dann wundert er sich, wenn die Leute, die leiden, das für zynisch finden. Ich habe eine große Rezension, habe so ein Buch geschrieben, habe geschrieben, nein, natürlich ist das nicht zynisch und ganz ernsthaft gemeint, aber verstehen müsste der Verfasser schon, dass die Leute, die es da trifft, das eigentlich für zynisch empfinden, wenn das in der Form erklärt wird. Während ich sage, ich verteidige hier nicht verbohrterweise eine Theorie, obwohl ich so eine große Lücke drin habe, sondern ich gehe aus von der persönlichen Erfahrung mit jemand und sage, da vertraue ich auf den und vertraue darauf, dass er sich rechtfertigen kann und ziehe eher den Parallelen zum Zwischenmenschlichen. Wenn ich irgendwas beim Verhalten meines Freundes und meiner Frau nicht verstehe, dann kündige ich nicht erstmal schon mal das Vertrauen auf und storniere das, bis der andere sich erklärt und bewiesen hat, sondern ich halte an dem Vertrauen fest und sage, aber hör mal, du musst mir erklären, ich verstehe dich hier nicht. Das ist doch was anderes. Deswegen ist ja auch ein Unterschied zwischen Glaubensschwierigkeiten und Glaubenszweifel. Da liegt es aber eigentlich zum Teil am sprachlichen Unvermögen der Leute, dass sie den Unterschied nicht mehr machen, nicht? Also eine Glaubensschwierigkeit heißt, ich verstehe hier nicht richtig, ich kriege das nicht zusammen, das ist eine Anfechtung für mich, das ist ein Problem für mich. Wenn sich das nicht irgendwie in einer bestimmten Weise löst, weiß ich nicht, ob ich dann am Glauben festhalten kann. Das ist eine andere Sache, als wenn ich sage, nee, also angesichts deswegen mache ich erstmal jetzt eine Klammer um mein Vertrauen. Das heißt nämlich Zweifel. Ich mache das den Kollegen wenigstens dadurch deutlich, dass ich denen sage, hören Sie mal, was würden Sie dazu sagen, wenn ich an Ihrer Intelligenz zweifle? Dann gucken sie ganz erstaunt. Aber vorher erklären Sie mir, zum richtigen Glauben gehört der Zweifel. Sag ich, ja, hören Sie mal, was soll denn das jetzt? Und dann sagt der Kardinal Newman, 1000 Schwierigkeiten machen nicht einen Zweifel, wie 1000 Maultiere nicht ein Pferd. Die Engländer haben es ja immer so mit den Pferden. Ne? Also da wird es so ganz deutlich, was dabei nochmal rauskommt. Also Glaubensschwierigkeiten sind das eine und Mangel an eigener Glaubenskraft oder so etwas. Das gehört hin bis zu diesem berühmten Wort, Markus 9, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und so, das gibt's. Aber jetzt zu sagen, es macht den Ernstfall des Glaubens aus, dass ich da zweifle und sonst ist es ein naiver Glaube, das ist Unfug. Die wollen eigentlich sagen, dass ich da Schwierigkeiten zulasse und nicht zu blauäugig bin oder so. Das ist aber was anderes. Und deswegen halte ich eben gegenüber meinem Freund, meinem Frau, das Vertrauen aufrecht, aber sag hier, hör mal, wir müssen reden, ich verstehe das nicht, erklär mir das bitte. Und diese Haltung gilt jetzt auch für den gläubigen Gott gegenüber, dass er sagt, ich habe hier, so wie das Guardini wiederholt gesagt hat, es steht nicht bloß an, dass ich gefragt werde, sondern auch Gott muss antworten. Und das ist jetzt nicht privater Guardini, sondern das haben sie jahrhundertelang in der alten Vulgata, nicht mehr in der neuen und auch nicht der Einheitsübersetzung, aber in der alten Vulgata und in der Lutherübersetzung vom 50. Psalm, da heißt es nämlich, et vincas cum judicaris. Du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Da hat immerhin, das hat die Kirche jahrhundertelang so gebetet in ihrem Gebetbuch. Jetzt, wenn sie gucken, heißt es, du erweist dich gerecht im Gericht. Und das ist in dem Fall ausnahmsweise nicht die Einheitsübersetzung falsch, sondern hier ist es wirklich richtig. Also im Hebräischen ist das auch offen. Das ist nicht so scharf, wie es in dieser alten lateinischen Fassung war. Deswegen ist es auch in der neuen Vulgata, die unter Pius dem XII. Gemacht wurde, nicht mehr so deutlich. Aber nochmal, über Jahrhunderte kann man das so lesen. Zu sagen, et vincas cum judicaris. Das heißt, es gibt auch ein sozusagen Gericht über, so heißt es da wörtlich. Und so übersetzt auch Luther. Du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Traut er sich zu schreiben. Ne? Ganz im Sinn auch der klassischen Vulgata. Also das heißt, auch Gott muss sich rechtfertigen, ich meine nicht vor uns, sondern um seines Namens willen, oder um das so auszudrücken. Er muss zeigen, dass er anbetungswürdig ist. Wie er das macht, sicher nicht, habe ich immer den Studenten gesagt, sicher nicht so, dass er eine hegelsche Geschichtsphilosophie vorlegt. Das ist sicher nicht die Lösung. Ne? Aber dass hier irgendetwas gesagt und klar gemacht werden muss, das ist nötig. Und das drücken auch die anderen Psalmen aus, wenn es dann heißt, also Tränen sind mir Brot Tag und Tag, weil die Leute mich fragen, wo ist dein Gott? Das heißt, der Psalmist fragt Gott, du musst dich anders benehmen, wie soll ich den Leuten sonst klar machen, dass sie dich anbeten sollen? Also er denkt nicht so sehr an sich und an andere, sondern er denkt an Gottes Ehre dabei. Das vermisse ich etwas bei den zeitgenössischen Theologen. Das hängt damit zusammen, dass die erbarmungsvoller als Gott sind. Nicht? Halten die dem Römer vor, der soll sich ein Vorbild an ihnen nehmen. Aber das tut er nicht. Also das muss man mal gucken, nicht? Wo das da hingehört dann. Also das meine ich, wollte ich hier deutlich machen, dass es hier um so ein Vertrauen geht. Und deswegen, Lewis hat mal einen Artikel geschrieben, Obstinacy, wo er eben sagt, es gibt entweder die Entschiedenheit des Vertrauens oder eine Verbohrtheit. Und wenn ich Glauben als Theorie auffasse, ist es Verbohrtheit, wenn ich mit so vielen offenen Fragen die festhalte, anstatt eine bessere zu machen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass das ein Interpersonalverhältnis ist, dann sieht das anders aus. Und da passt dann auch nicht die Sache hin, was mich zum Beispiel da auch in dem Gespräch mit Salomon gefragt hat, ja, was muss denn passieren, damit sie nicht mehr an Gott glauben? Die Frage ist falsch gestellt. Sie können mich auch nicht fragen, was muss passieren, dass ich meine Frau verlasse? Passieren kann das, wer ist Herr seiner selbst, ist eine andere Sache. Aber ich kann doch nicht vorher angeben und sagen, nein, wenn sie schlecht kocht oder wenn sie die Ehe bricht oder so, dann ist Schluss. Wie kann ich denn sowas behaupten? Und dann sagen die, aha, dann was ist denn das für ein Satz, wenn sie gar nicht angeben können, wo das falsifiziert werden kann? Sag ich, ja, hören Sie, das ist genau das falsche Bild. Hier geht es nicht um eine Theorie, wo ich gucke, ob die falsifiziert oder verifiziert wird. Das liegt auf einer ganz anderen Ebene und nicht auf der Ebene Trennung zwischen Lebenswelt und Wissenschaft. Sonst ist prinzipiell was anderes, ob ich es jetzt wissenschaftlich ausdrücke oder lebensweltlich. Daran liegt mir. Ist das deutlich? Also was ich ja, ich reite da so drauf rum, weil ich immer wieder feststelle, die Kollegen verstehen einfach nicht, was ich da meine. denke immer, ja, das ist irgendwie fromm und erbaulich und so. Überhaupt nicht. Ich will hier einen kategorialen Unterschied deutlich machen, ob ich in einer interpersonalen Behauptung stehe und Bezug oder ob ich eine Theorie über objektive Sachverhalte aufstelle. Das ist etwas, eine andere Welt, um das zu ausdrücken. Nicht bloß ein anderes Sprachspiel, wie der Wittgenstein sagen würde, sondern es ist eine andere Welt. Und das scheint heute also vielen Leuten kaum zu vermitteln zu sein. Bitte?
Könnte das daran liegen, dass natürlich der Zweifel, das kann ja immer noch mit Rationalität geschehen, aber nicht ganzheitlich im Sinne von verzweifelt sein.
Ja,
also das wirklich erlebt. Also da ist ja irgendwo so ein...
Man kann sich noch ein Stück vom Leibe halten. Jedenfalls kann man, nicht? Ja.
Das ist ja noch nicht...
Ja, so ist es. Aber ich meine, es ist natürlich schon nicht vom Leibe gehalten, jetzt wirklich existenzieller Zweifel, wenn ich wirklich sagen muss, hat mich mein Freund jetzt betrogen. Und das Schlimme ist immer, dass man ja nur von seinen Freunden betrogen werden kann, nicht? Das ist ja dieses französische Sprichwort, on n'est pas trahi que par les siens. Wie ich immer sage, wenn ich bei Priestern zu reden habe oder Ordensleuten, sage ich, weder Pilatus noch Herodes konnten Jesus mit einem Kuss verraten. Dazu muss man einer von den Zwölfen sein. Also klar schlägt das nochmal ganz anders rein an so Punkten und noch ganz existenziell. Aber es ist einfach nochmal eine andere Welt, eine andere Kategorie, müsste man sagen. Es ist also eine Kategorienverwechslung, was hier zum Teil passiert. Und es ist nicht eine Sache zwischen jetzt bloß Kopf und Herz oder so, sondern es ist wirklich prinzipiell nochmal eine andere Kategorie und das wird nicht gesehen und wird dann so gleichgesetzt, als ging es im einen Fall um die Lebenswelt, wo ich mit drin bin mit allem, das ist es ja auch, nicht? Aber das ist nicht der Punkt. Und dann gibt es die Theorie, wo ich das nur mit dem Kopf mache. Sondern auf beiden Feldern mache ich verschiedene Dinge mit dem Kopf und andere Dinge mit dem Herz, wobei Herz jetzt nicht Gefühle heißt, sondern das, was es heißt vom Alten Testament bis zu Pascal, nämlich die Personenmitte. Heute ist das Herz inzwischen dann natürlich nur noch ein Wort für Emotionen und das kauft man auf der Kirmes und ist aus Schokolade. Das ist hier nicht gemeint. Nicht, sondern wirklich dieses, wenn der junge Salomon sagt, gib mir ein hörendes Herz. Im Hebräischen gibt es kein Wort für Gewissen. Das heißt der Herz. Lev. Das ist also der Punkt, der dahin gehört. Also nochmal, wie immer man also jetzt als Philosoph zu Religion und Gottesglaube steht, wobei es darauf ankommt, dass nicht das den Philosophen ausmacht. Hey, Heidegger hat das ja so gesagt, wenn er glaubt, hört er auf, Philosoph zu sein. Und das reden eben bis heute Leute nach. Nicht? Aber man wird nicht dadurch zum Philosophen, dass man Atheist ist. Man hört nicht dadurch auf, Philosoph zu sein, dass man glaubt. Das ist überhaupt nicht zu sehen. Und deswegen lege ich immer so Wert drauf, wenn ich so mit Kollegen diskutiere und die nennen mich dann Theologen, wo ich sage, mal langsam, ich bin kein Theologe. Nicht, weil ich das unanständig fände oder so, sondern weil ich als Philosoph genauso respektiert werden will wie ein Sartre. Der eine als Atheist, der andere als Theist. Während, warum wollen die mich Theologe nennen? Weil sie dann sagen können, ja, Sie als Theologe müssen ja so reden. Dann ersparen sie sich die Argumentation. Nein, ich lege etwas vor mit Argumenten und will das genauso diskutiert haben wie Ihren Ansatz. Und dann gucken wir mal, wer bessere Gründe hat. Aber nicht, weil ich zufällig glaube und Sie jetzt zufällig als Philosoph nicht, das sehe ich überhaupt nicht ein, dass man mir deswegen den Philosophenstatus abzusprechen hat. Und deswegen liegt mir an dieser gemeinsamen Sprache der Gläubigen und der Ungläubigen, die Philosophie heißt. Und deswegen findet die eben bei den Jesuiten viel stärker statt, auch in der theologischen Ausbildung, also an den normalen theologischen Fakultäten, wo dann ein Philosoph das alles machen muss, weil die sagen, wir brauchen mehr von den Leuten und auch mehr an Ausbildung in dieser gemeinsamen Sprache der Gläubigen und der Ungläubigen. Um davon zu reden, weil man nicht jeden erstmal auf die Bibel verpflichten kann, bis man dann weiterredet. Es gibt alle möglichen Wege. Es gibt ja auch die Leute, die einfach sich hinstellen und sagen, Jesus gibt's und er ist mir begegnet und legen Zeugnis ab und dann sollen die Leute auch darüber nachdenken. Aber es muss eben auch diese Dimension geben, wo unabhängig davon jetzt einfach argumentiert wird und sagt, gucken Sie mal hin. Was sagen Sie denn dazu und was gehört damit hinein? Also, es geht also jetzt nicht darum, in die Sonne zu gucken, sondern es geht darum, in der Gabe den zu erkennen, der gibt. Das ist eigentlich der Punkt. Hier im Haus hatten wir mal eine Tagung, da war das ein Theologe sogar. Der sagte zu mir, ja, Sie vergleichen Äpfel mit Birnen. Da sage ich, vergleiche nicht Äpfel mit Birnen, ich rede nur statt eines Apfels von einem geschenkten Apfel. Und ein geschenkter Apfel ist nochmal was anderes als einfach bloß beim Apfel. Da muss man nochmal eigens drüber reden, was das bedeutet. Also bleiben wir nochmal beim Sonnenbild. Dann ist es ja jetzt beim Aquinaten so, dass er sagt, wir erkennen an Gott gerade das, was er nicht ist. So sagt er. Wobei dieses was nicht zwei Bedeutungen hat. Tut mir leid, ist ja ein bisschen subtil an dem Punkt. Also wir erkennen einerseits das uns Zugängliche, das, was nicht Gott ist. Was nicht Gott ist, das erkennen wir, so wie wenn ich also auf dieses Licht im Fluss gucke, das ist nicht die Sonne. So erkennen wir, was nicht Gott ist, also das Subjekt. Was ist hier Subjekt dann? Wir erkennen, was nicht Gott ist. Zugleich aber erkennen wir auch, was Gott nicht ist. Da ist das Was jetzt Prädikatsnorm. Und das ist ja nicht einfach dasselbe. Es trifft zwei verschiedene Seiten. Also einmal erkennen wir, was nicht Gott ist, muss man sich klar machen, sondern das ist immer mein Gottesbild und das ist die Welt als Gottes Werk. So wie bei dem Bild, also die Lichtspuren auf dem Wasser, ist nicht die Sonne. Und das Mondlicht ist nicht die Sonne, sondern nur das Licht der Sonne, was nochmal vorkommt. Das muss man sich klar machen. Deswegen hat zum Beispiel die ganze Tradition nicht von Gotteserfahrung geredet. Das ist so ein gängiges und völlig gedankenlos gebrauchtes Wort in der heutigen Katechetik. Und immerfort kann man leben, ein Gott, den man nicht erfahren kann, den gibt's gar nicht. Die Alten hätten sich sehr gewundert. Wie gesagt, drum hat man es zu glauben und drum gibt's Gottesbeweise, weil man Gott eben gerade nicht erfährt. Was ich erfährt, brauche ich nicht mehr zu beweisen. Und die haben gesagt, was ich erfahre, ist eigentlich immer das Hiesige. Und dann muss ich in dem, was ich da erfahre, deutlich machen, was ich darin nicht erfahre. Oder da muss ich das erkennen, was sich nicht zeigt, unmittelbar, um das so zu sagen. Das war also so, heute reden aber alle eben von Erfahrung. Und da muss man schon gucken, was bedeutet das? Denn eigentlich macht man sich damit schon ziemlich angreifbar der Psychologie gegenüber oder so, weil eben hier genau das verwechselt wird. Dass man vergisst zu sagen, was wir unmittelbar erfahren, ist eigentlich, was nicht Gott ist. Sondern, Thomas würde sagen, was sein Werk ist. Wir erkennen nicht Gott, sondern wir erkennen, dass er ist und das erkennen wir an seinen Werken. Man trifft also nicht den Autor unmittelbar selber oder eben doch. Man liest eben Madame Bovary und dann begegnet man damit Flaubert. Der ist aber nicht einfach die Bovary, sondern der ist eher die Rhythmen der Sätze und den ganzen Aufbau, so, obwohl er gerade, das ist ja das Schöne bei dem Beispiel mit der Madame Bovary, so am Anfang ja sogar vorkommt, nicht? Als Person. Aber das ist nicht eigentlich das, wo er da ist. Er ist nicht da, wo er da selber vorkommt. Sondern er ist da gerade, ja, meinetwegen in der überwältigenden Schilderung ihres Todes da, ihres Vergiftungstodes und so, wie er das aufbaut und macht. Und natürlich, er ist recht normal im Französischen selber als in den Übersetzungen, nicht? Da ist natürlich er selber mit da. Völlig klar. Aber ich habe jetzt nicht mit ihm als ihm zu tun, sondern in seinem Werk. Also ich habe zu tun, was nicht Gott ist. So hat man ja auch gesagt. Das schreibt auch Flaubert an Angèle, sagt, man muss an sich so im Werk da sein. Der Künstler hat so im Werk da zu sein, wie Gott in der Welt. Er ist überall da, aber nirgendwo antreffbar. Wenn man ihn sucht als Figur, das ist dann das Spannende mit der Inkarnation. Aber da hört die Philosophie auf, das ist Theologie. Dass der auf einmal selber im Stück vorkommt, nicht? Das ist dann das sehr merkwürdig. Bitte?
Aber wie fange ich an, darauf zu achten, vor überhaupt ein Bewusstsein da ist? Das wäre
jetzt schon. So ist es. So ist es.
Also jetzt als Kind, ja. Ich fahre zum ersten Mal
so ist es.
Über die Alpen. Ja. Gut, jetzt, ich kann es jetzt gar nicht aus meinem Leben mehr genau sagen, weil mein Vater immer begeistert
so ist es.
Den Bergen
ja, ja.
Hat. Und dadurch ist für mich eine ganze Welt.
Genauso geht's.
Aber es gibt viele, die drüber
ja. Und das gar nicht merken. So ist es. Ja, ist so. Ja. Nee, deswegen die Formel, ich habe es ja heute schon ein paar Mal verwendet von Paulus, Glaube kommt vom Hören. Ich sehe nur, was ich weiß und ich weiß es durch das Ohr. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So sind wir mit uns bekannt geworden. Woher wüssten wir es sonst? Wie soll sich ein Kind im Spiegel erkennen, wenn es nicht die Mutter auf dem Arm hat und sagt, guck mal, das bist du ja. Ne? Also klar geht das nur so. Also wir glauben uns anderen. Und nicht nur uns, sondern überhaupt alles glauben wir anderen Leuten. Aber erstmal uns und dann die Welt im Ganzen. So läuft's. Und das ist ja diese unheimliche Macht, die Menschen über Menschen haben. Zwar verdanken wir nicht den Menschen unser Personsein. Kein Mensch kann eine Person hervorbringen. Aber das Bewusstsein, dass wir Personen sind, das verdanken wir Menschen. Und wenn man mit diesen Personen, die noch nicht wissen, dass sie Personen sind, nicht umgeht wie mit Personen, dann sterben die oder werden eben so geschädigt, dass sie dann ihr Leben lang da schwer hospitalismuskrank in der Anstalt liegen und mit dem Kopf gegen die Stäbe schlagen und wo einfach nichts anderes da ist. Das ist genau die Form. Also wir verdanken uns durch und durch, gerade nochmal auch nicht im Personsein selbst, aber im Wissen unserer Personalität anderen Menschen. Völlig, ganz zugestimmt. Anders ist es nicht zu haben. Und deswegen gibt es auch nicht, was die Leute sich wünschen, einfach so ein Privatverhältnis, ich und Gott. Sondern das gibt es nur in der Form, dass mich ein anderer in das einführt oder aufnimmt. Deswegen meine ich immer dieses Dreieck hin. Es gibt einerseits diese unmittelbare Gottesbeziehung und es gibt, die wird mir aber erst bewusst, indem ich sie über einen anderen Menschen erstmal vermittelt kriege. Und das gilt nicht bloß in Bezug auf Gott und auf mich selber. Wer soll ich denn wissen, wer ich bin, wenn nicht andere mir das sagen? Nicht einfach hin, ich kann mich denen nicht völlig ausliefern, aber steht diese Spannung von Selbstbild und Fremdbild, die dort besteht. Und wie stark das bei Kindern ist, wissen wir alle, dass im Fall zum Beispiel von Kindesmisshandlungen natürlich die Kinder sagen, sie sind schuld. Weil sie den Eltern das gar nicht also zutrauen oder gar nicht denken, dass die etwa da böse wären, sondern wenn die Mutter mich so behandelt oder der Vater oder wer immer da auch ist, dann muss das damit zusammenhängen, dass ich böse bin. Das ist ja das Schlimme, was man dann aufzuarbeiten hat, dann, was die Therapie so schwer macht. Nicht? Weil Kinder wirklich erstmal ganz ausgeliefert sind. Wenn wir erwachsen sind, sind wir noch halb ausgeliefert. Das reicht auch schon noch. Nicht? Aber vorher ist es natürlich ganz schlimm. Also stimmt ganz klar. Wir kommen erst zu unserem Verhältnis dadurch durch. Also was wir zunächst mal, aber wir waren jetzt hier, und das Erste ist, ich erkenne, was nicht Gott ist. Dann gilt aber auch das Zweite, ich erkenne auch, dass was Gott nicht ist, also prädikativ, und damit habe ich natürlich was von Gott erkannt, und das war das, was hier der Moses Maimonides sagte, durch noch mehr Verneinungen komme ich immer mehr ans Richtige an, ich kann immer mehr ausschließen, wovon ich erkannt habe, das ist Gott nicht. Denken wir bloß an unsere Gottesbilder von unserer Kleinkindzeit bis heute. Was haben wir da alles schon verabschiedet? Von Vorstellungen, wo wir sagen, nein, so ist er natürlich nicht. Nee? Also das ist dieser zweite Gedanke, sie rückt das nicht hierhin statt dort. Und das Was ist jetzt nicht mehr Subjekt, sondern Prädikatnomen. Aber beide müssen Sie hineinnehmen, wenn Sie diesen etwas komplexen Prozess beschreiben wollen, um worum es auch dem Thomas geht dabei. Nicht? Dass er das mit hineinnimmt.
Bitte. Mir ist das noch nicht ganz klar. Bei dem ersten, was Gott nicht ist. Wenn ich nur Licht sehe, kann ich nicht wissen, dass Licht auch etwas nicht ist, nämlich zum Beispiel Schatten. Wenn ich nur den Schatten sehe, kann ich ja nicht sagen, ich kann nicht wissen, was der Schatten nicht ist, nämlich Licht.
Also, das ist also ich sehe jetzt nicht ganz, wie das jetzt unmittelbar damit zusammenhängt. Bei dem Bild mit Licht und Schatten würde ich nur einen Einschub machen und sagen, mit Spinoza, davon müssen wir dann auch reden, das Licht kann ich sehen ohne Schatten. Das Licht spricht aus sich selbst, sagt er. Das Gute spricht aus sich selbst, da brauche ich nicht erst das Negative. Aber das Negative als Negative wird nur wahrgenommen mit dem Horizont des Guten. Sonst würde ich das einfach als, so ist es halt. Also eine Zitrone, sage ich immer, weiß nicht, dass es sauer ist. Sondern das wissen also nur wir. So mit dem Abstand, der da hineingehört. Und vom schlechten, bösen kann ich nur reden, wenn ich eine Idee des Guten im Kopf habe. Sonst würde ich es einfach so hinnehmen, wie es ist. Aber hier geht mir um was anderes. Hier ging es mir darum, dass eben die Leute sehr rasch bereit sind, irgendetwas als Gott zu bezeichnen. Zum Beispiel die Sonne. Oder so. Ne? Und da würde jetzt heißen, dass ich, wenn ich aufmerksamer bin und wenn mir obendrein geholfen wird im Reden, dann sehe ich, dass das, was ich da für Gott halte, noch nicht Gott ist. Und das betrifft jetzt näher dran an uns unsere Gottesbilder. Das ist das, was zum Teil schmerzlich, manchmal weniger schmerzlich, tatsächlich das Leben ja bestimmt von jemandem, der sich zu Gott verhält, also der in irgendeiner Art ein religiöser Mensch ist, dass er immer wieder darauf gestoßen wird, dass Dinge, die er für Gott gehalten hat oder für göttlich, dass das eigentlich zu wenig war und dass das doch eher meine Vorstellung davon war als Gott selber. Deswegen mein Hinweis darauf, wie sah unser Kindergottesbild aus, was hatten wir so in der Pubertät für ein Gottesbild oder so. Das ist ja nicht, dass das einfach falsch war, aber dass wir hinterher gelernt haben, das ist nur ein Bild, nicht er selbst. Es weist zwar auf ihn hin, aber es ist nicht unmittelbar er. Und dass wir da immer in der Gefahr sind, deswegen auch das Bilderverbot, von dem wir auch noch reden müssen und hier schon geredet haben, in der Bibel eine Rolle spielt, dass ich gucken muss, das hat zwar was mit Gott zu tun, das offenbart Gott, aber es ist nicht Gott. Jesus zum Beispiel ist davon ganz, also ausgeprägt erfüllt von dem Gedanken, dass man ihn nicht mit dem Vater verwechselt. Und sagt dann so, was nennst du mich gut, nur einer ist gut. Oder so, oder genau hinguckt und sagt, nicht ich. Sondern passt da auf, mir geht es um jemand anderen. Und das ist ein Problem, was natürlich immer wieder auftaucht bei charismatischen Persönlichkeiten. Schaffen die das, die Leute nicht an sich zu binden, sondern weiter zu verweisen? Bei Paulus kommt das ganz deutlich voraus, vor allen Dingen in seinen Konflikten mit der Gemeinde in Korinth. Dass er sagt, wollen ja nicht anfangen, solche Parteiungen hier aufzumachen. Die eine also Ranerianer und die anderen Balthasarianer und dies und das und was es da alles gibt, sondern worum geht es denn eigentlich? Also dass sowas im Nu davor rückt. Innerlich, wie gesagt, sind es die Gottesbilder oder die Gottesvorstellungen. Ohne die können wir nicht leben, aber es ist eine ständige Bemühung und Arbeit dran. Deswegen meinte ich, das Unbegriffene wegräumen, wenn das Unbegreifliche rauskommt, zu sagen, dass ich zwar nicht ohne Bilder und Vorstellungen leben kann, aber dass ich nicht die Vorstellungen eigentlich Liebe anbete oder tue, sondern den anderen. Und Gott wehrt sich halt nicht so in derselben Weise wie der Partner. Der wehrt sich schon, wenn man da mit zu komischen Bildern von ihm rumläuft. Nicht? Der kriegt es ja mit und sagt dann was. Und das ist auch vernünftig. Nicht? Aber Gott hält sich da diskreter zurück. Und da müssen wir dann auch mehr aufpassen. Oder es uns eben vom Papst sagen lassen, wenn man das meint. Also jedenfalls irgendwo muss da was passieren, dass man da nicht drin steckt in seinen Bildern und dann zu sehr hinterher auf die Nase fällt. Also das meine ich. Also er ist nicht so wie das, was ich immer noch mithabe. Mit anderen Worten, mein Blick auf Gott ist ja immer auch bestimmt von meiner Art zu blicken und zu gucken und von all dem. Und das muss ich schon in einem ersten Schritt dadurch kontrollieren, dass ich mein Gottesbild anderen Gottesbildern aussetze. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, dass Leute wieder lernen, über religiöse Erfahrungen miteinander zu reden, dass sie in neuen Bewegungen auch geschieht, wo der Paulus schreibt, ich freue mich, wenn ich nach Rom komme, damit wir uns gegenseitig im Glauben stärken. Denn nur dadurch, ich habe ja auch gesagt, die Wahrheit beginnt mit Zweien, mein Bild war immer so, wenn das so die Wirklichkeit ist, der eine guckt drauf und sagt, die ist rund und der guckt drauf, die ist spitz und das Entscheidende ist jetzt, dass die miteinander reden wohlwollend und dann stellt sich raus, dass zwei vom selben was Verschiedenes sagen. Also erstmal muss man klären, reden wir wirklich vom selben. Dann stellt man fest, man redet Verschiedenes davon. Und jetzt wäre es falsch, wenn ich sage, nein, du spinnst ja, denn ich habe es ja gesehen. Erstens ist es nicht höflich. Zweitens bringe ich mich und den anderen um die Chance, die Zweidimensionalität zu sehen. Da gucke ich nur noch einäugig. Ob ich nun, aber das wird auch nicht besser, wenn ich demütig bin und sage jetzt, nein, gut, da gehe ich zum Augenarzt und du wirst recht haben oder so. Ich muss also meiner Erfahrung trauen, und dem anderen glauben, der was anderes sagt. Und erst aus dieser Spannung, das gilt aber, wie gesagt, nicht erst im Religiösen, das gilt für mein Selbstverständnis. Ich habe natürlich eine Meinung von mir, meine Frau und Kinder haben auch eine Meinung von mir. Zu dramatisch soll das nicht abweichen, aber natürlich weicht es ab. Und dann macht der Dialog zwischen den beiden das aus, dass man was davon gewinnt. Und so geht es auch über den Partner. Man selber hat eine Meinung vom Partner, bekannte Freunde haben auch eine Meinung davon. Und das ist auch wieder eine Sache, die das zusammennimmt, mit einem Wort, mit zwei Augen erst kann man plastisch sehen. Und so brauche ich also nicht zwei, die das Gleiche sagen. Das war so der Traum von Nietzsche. Sondern zwei, die vom selben was Verschiedenes sagen. Das ist der Punkt, der nötig ist. Und da gibt es ja im Ganzen drei Modelle. Ich habe jetzt erstmal das hingemalt, wo ich, deswegen ist schön, man geht zusammen in einer Ausstellung oder in einem Film oder so etwas, weil man gemeinsam was sieht, man sieht nicht einfach bloß mehr, sondern es sind zwei Dimensionen, die mehr sehen. Und da antwortet dieser Blick des anderen auf etwas, beantwortet irgendeinen eigentümlichen Überschuss, den ich bei mir auch drin hätte, das heißt, mir fällt es nicht schwer, das zu akzeptieren in solchen Fällen. Ach so, habe ich ja gar nicht so richtig gesehen, so kann man das ja auch angucken oder so. Das ist ja sinnvoll. Dann gibt es das radikale Gegenbild, dass jemand etwas sagt, was kontradiktorisch zu meiner Erfahrung ist. Und dann gehört sich so, dass ich erstmal sage, habe ich dich richtig verstanden? Das ist da, wo wir in der Disputationskunst dann früher gelernt haben, man wiederholt erstmal das ganze Argument des anderen und die Behauptung und fragt nochmal zurück, habe ich dich jetzt richtig behalten, hast du das so gesagt? Und dann sagt er, ja, okay. Dann kommt die nächste Frage, ich habe jetzt gehört, was du gesagt hast, ich meine jetzt, du hättest das gemeint. Erzählt man es nochmal. Meinst du das auch? Sagt der andere, ja, das meine ich auch. Was mache ich dann an dritter Stelle? Dann mache ich an dritter Stelle und gucke mir nochmal meine Erfahrung an und meine Interpretation der Erfahrung. Vielleicht habe ich mich ja getan, wenn er das so sagt. Aber wenn ich dann feststelle, ich bin auch verpflichtet, bei meiner Erfahrung zu stehen, dann nehme ich mir hier heraus und bin verpflichtet dazu, zu sagen, hör mal, was du sagst, ist falsch. Wenn das kontradiktorisch meiner Ansicht gegenüberliegt. Wenn der zum Beispiel sagt, Gott ist ein kosmischer Sadist. Oder wenn der sagt, Abtreibung ist erlaubt. Oder was man jetzt alles mit allem anführen kann. Und so. Dann erlaube ich mir hier zu sagen, das ist falsch. Und das nicht sagen, das ist der Relativismus, gegen den zum Beispiel Benedikt so kämpft und sagt, das ist die Diktatur des Relativismus. Und man sagt, auf seine Art hat doch jeder recht. Worauf schon die Alten gesagt haben, wenn das stimmt, wenn alle Sätze wahr sind, dann ist auch der Satz wahr, dass nichts wahr ist. Und das wird ja vor allen Dingen praktisch wichtig, wenn gesagt wird, alles ist erlaubt. Dann ist auch erlaubt, dass jemand sagt, nichts ist mehr erlaubt, wenn er nur die Kraft hat dazu. Sie können keinem Diktator am Zeuge flicken. Das haben schon, also kann man bei Platon und bei Aristoteles schon lesen, dass das nicht geht. Deswegen bin ich zwar Relationist, also ich sage, was hat das mit Relation zu tun und rede von der Wahrheit, dass es Wahrheiten gibt und beruhige mich so konservativen Katholiken gegenüber auf Johannes Paul II., da können Sie nicht widersprechen, nämlich in dieser Enzyklika Fides et Ratio, wo er von den Wahrheiten der Philosophie spricht und anderen Wahrheiten. Natürlich kann ich das nennen, das ist meine Wahrheit und das ist deine Wahrheit. Aber dem gegenüber kann ich nicht sagen, das ist deine Wahrheit, sondern sage ich nur, das ist deine Meinung und die ist leider falsch. Ob ich recht habe, steht auf einem anderen Papier. Nur, dass das als Möglichkeit eingeräumt werden muss und wer die bestreitet, da hört eigentlich das Reden auf. So, und das Schwierigste ist jetzt, ich meine mal die dritte Position, die müsste man etwa so malen, wo ich bei genauer Prüfung der Sache nicht sagen kann, das widerspricht sich, aber wo ich es auch nicht mehr hier zusammenkriege. Und deswegen mache ich so einen scharfen Unterschied zwischen unvereinbar und widersprüchlich. Viele Leute werfen das in eins. Ich meine, das ist unbedingt von ganz großer Wichtigkeit, zwischen diesen beiden Ausdrücken zu unterscheiden. Es gibt Sätze, die sind unvereinbar, ohne dass ich zeigen kann, dass sie widersprüchlich sind. Das ist zum Beispiel die Struktur der Logik der Glaubensgeheimnisse der Christen. Wenn ich sage, keiner bringt zusammen ein Gott in drei Personen, was aber der Glaubende schaffen muss, ohne dass er außer im Glauben, da weiß er es, aber außerhalb des Glaubens zeigen kann, dass er das immer wird schaffen können, dass er auf einen konkreten Versuch, ihm einen Widerspruch nachzuweisen, zeigen kann, dass dieser Versuch scheitert. Mehr kann man nicht machen. Also ich kann zeigen, es ist kein Widerspruch, wo du meinst, dass es einer ist, so wie beim Goethe, dann immer Hexen einmal eins, drei ist eins oder Sechsen einmal eins, wenn er so ist es nicht gemeint. Aber ich bringe nicht fertig, wie ich das zusammendenken kann. Sie könnten da schon nennen, sowas wie Freiheit und Allmacht zum Beispiel auch. Oder Leib und Seele. Oder so Sachen. Keiner bringt das richtig zusammen, weil wir eben nicht der liebe Gott sind. Sondern das Bild ist ja das habe ich dann von Kusama. Ich denke rational zu diesem Satz. Ich denke rational zu diesem Satz. So, und jetzt kriege ich rational die beiden Sätze nicht mehr zusammen. Das Bild, was der Kusama dafür hat, ist, es wird immer heller, immer heller, immer heller. Und wenn Sand schwarz vor Augen wird, ist die Sonne. Und das ist ja das Gegenbeispiel zu diesem Witz, dass man sagt, dass die Philosophen da in einem dunklen, in einem schwarzen Keller eine Katze suchen, die nicht drin ist. Darum geht es nicht. Ich sitze nicht im dunklen Keller. Sonst wird immer heller, immer heller, immer heller. Und dann wird es schwarz von Augen. Und das ist dann die Sonne. von der ich vorhin geredet habe. Ne? Die gehört dann dorthin und das haben Sie in solchen Verhältnissen, wo sowas auftaucht. Hier haben wir es jetzt im Zwischenmenschlichen. Das erleben wir zum Beispiel so auf religionswissenschaftlichen Tagungen, Konferenzen, so wenn man mit den Hinduisten oder mit den Buddhisten redet oder so, wo man an irgendwelche Grenzen kommt, man versteht im Ernst, wenn man ehrlich ist, eigentlich nicht genau, was der meint. Dann hören wir auch auf und reden über die Kinder oder von was anderem und trinken unseren Rotwein. Das ist eine andere Sache. Aber manchmal muss man dafür gar nicht nach Fernost fahren, sowas erlebe ich schon mit meiner Frau. Weil eben die Geschlechter einfach verschieden denken. So, ne? Manchmal ein bisschen anders, was dabei so rauskommt, man wundert sich, aber die wundern sich ja auch. Ich meine, das gehört einem genau noch hin. Und die Gefahr ist, dass sie behaupten, das sei ein Widerspruch. In Wirklichkeit ist es nur unvereinbar. Und deswegen ist mir das auch fürs Lebensmäßige also so wichtig, diese Unterscheidung zwischen widersprüchlich und unvereinbar. Also das ist kein Wunder, dass es so Sachen gibt, die wir nicht zusammenbringen. Der deutsche Idealismus hat natürlich gemeint, das geht. Ob ich das dann Dialektik nenne, wie der Hegel oder sonst wie, aber die meinen, ich muss das alles denken können. Warum soll man nicht einräumen, dass wir nicht Gott sind? Und dass wir bei manchen Dingen an diesem Punkt, wo wir da von oben das beurteilen können, nicht hinreichen. Wir können von unten dahin denken und an manchen Punkten kommen wir nicht weiter als hier. Und das ist doch schon mal was. Nicht? Der deutsche Idealismus hat tatsächlich gemeint, er könne da mehr machen. Er könne das auch nochmal, wie immer genannt, nochmal zusammendenken und begreifen. Spitze Hegel. Das wird nicht probiert. Wo ich meine, man kann zeigen, das geht nicht. Am deutlichsten merkt man es bei Hegel, behaupte ich, wie er mit dem Bösen umgeht. Denn daran muss jedes System zerbrechen. Wenn der Hegel ausdrücklich sagt, das Böse ist nicht das, was nicht sein soll, sondern nur das, was nicht bleiben soll. Der ganze deutsche Idealismus sagt, der Sündenfall ist ein Kulturdurchbruch. Von Kant bis Hegel sagen das alles. Paradies ist dazu und da gehört der Mensch nicht rein. Das ist katastrophal, denn das wirklich Böse soll niemals sein und soll auch nicht passiert sein.
Aber ist das nicht, in der, sagen wir mal, ein Stück in der Natur gegeben? Erstmal, also deshalb sollte ja eine Lösung sein von nur Natur. Da ist ja, wenn man der Natur ausgesetzt ist, in manchen Momenten in der Menschheitsentwicklung, würde ich mal sagen, da ist ja dieses Fressen und gefressen werden, ja?
Das gehört hin.
Ja. Vielleicht hat das kein verwechselt mit dem radikal Bösen, weil
das tut er auch, ja. Ja. Nee, da steckt es drin.
Die Möglichkeit ja. Des radikal Bösen ist ja in der Natur gegeben, weil da gibt es eben so Situationen des Gegenübers, der frisst mich oder ich fress ihn. Und da muss ja noch was Neues dazu kommen. Ja,
der Unterschied ist der, dass ich da mich strikt weigere, das Böse zu nennen. Also das sind Übel, die tun dem anderen weh. Natürlich wird also das Karnickel wahrscheinlich nicht gern gefressen, nicht? Aber das hat eben nichts mit dem Bösen zu tun. Und ich meine auch, dass das eigentlich beim Hegel drinsteckt. Mit einem Wort ist eine Biologisierung des Bösen. So meine ich, muss man sagen, das habe ich auch immer so verstanden, also bei den ganzen Leuten da vom deutschen Idealismus, dass die eigentlich aus dem bösen Nein, dass sie das verwechseln mit der normalen Ablösungsphase, die hingehört. Natürlich muss die neue Generation sich ablösen von den Eltern, natürlich geht das nicht ohne Schmerzen und ohne Unrecht auf beiden Seiten und alles das, aber wenn ich das als solches gleichsetze mit dem Bösen, und das sind die Beispiele, die Hegel dann noch anführt, dann wird das genau falsch. Also ich muss die schmerzliche Auseinandersetzung, ich muss das Aufeinandertreffen von verschiedensten Interessen, wo dann einer zu kurz kommt und der andere und immer Leute auf den Kosten anderer leben, das muss ich beschreiben und feststellen und bedauern und mildern, wo es geht und hinnehmen. Aber ich darf auf keinen Fall das gleichsetzen mit dem Bösen. Und zwar vor allen Dingen deswegen nicht, weil sobald ich das tue, wir, insofern wir böse sind, uns mit unserer Bosheit entschuldigen, dass die ja so natürlich wäre. Das ist nämlich sofort der nächste Schritt. Weil nur Menschen unmenschlich sein können und keine Tiere. Stellen wir uns, wenn wir unmenschlich waren, hin und sagen, das ist eben menschlich und haben dabei noch obendrein recht. Aber es ist eben nur menschlich im Sinn von, dass nur Menschen unmenschlich sein können. Das soll gerade nicht sein. Ich muss also ganz scharf einen Unterschied machen zwischen Übel und Bösem. Übel ist sehr schlimm und tut weh und ist einzuschränken, wo es geht. Aber Übel ist immer noch etwas, was sogar Gott wollen kann. Das Böse kann er nicht wollen, denn der Böses Wille ist böse. sodass das Böse nur zugelassen werden kann. Deswegen muss ich einen ganz scharfen Unterschied machen zwischen Übel, was fürchterlich sein kann. Die ganze Breite von Schmerz und allem Möglichen, was hineingehört, im Individuum und in der Gesellschaft, die aber nicht als solche in dem bösen Willen besteht, obwohl es mit dem bösen Willen zusammenhängen kann. Also zum Beispiel Blindheit kann ja durch aufgrund eines Verbrechens zustande kommen, jemand, wenn einem anderen das Auge ausschlägt, aber die Blindheit selber ist kein Malum Morale, ist kein Böses, sondern das ist dann eben eine schlimme Folge von Bösem. Jetzt gibt es die bei uns herrschende Ethik, ist der Utilitarismus, der definiert gerade Gut und Böse nur so, dass er sagt, Gut ist die Vermehrung von nicht moralischen Gütern, also Gesundheit, Glück und so weiter. Schlecht ist nicht moralisch schlecht, sondern moralisch schlecht heißt Mehrung von unmoralischem Übel, also Krankheit und so. Das ist der Entwurf, den haben wir auch in unserer Gesellschaft. Das oberste Prinzip heißt, ich muss Leiden und Schmerzen vermeiden oder so. Ne? Und dann wird man sagen, wenn man dann über die Schuld redet oder das Böse, dann erzählen mir auch theologische Kollegen, ich sei ein Privatist, da würde ich zu sehr so mit dem Einzelnen darum baden, während wir doch gucken müssen, der Schmerz ist was Gemeinsames, anstatt dass man da allein seine Seele pflegt. Hier geht es nicht um Seelenpflegen, und das kann man schon beim Sokrates, die haben es miteinander bedacht, was bei Sokrates Seelsorge heißt, ne? Dass das hingehört, nein, das ist schlimmer und macht den Menschen mehr kaputt. Unrecht tun macht ihn ungleich mehr, um eine ganze Potenz mehr kaputt, als noch so zerstörerisches Unrecht erleiden. Und das verstehen viele Zeitgenossen überhaupt nicht.
Ja? Wir haben doch lange Zeit gebetet, erlöse uns von dem Übel.
Das darf man natürlich auch. Wir dürfen ja wünschen, dass Übel wegkommt. Aber hier finde ich schon besser, dass man das mit Bösem übersetzt. Also ich meine auch, dass hier eigentlich das Böse gemeint ist. Übel dürfen wir auch wegwünschen, nicht? Aber ganz können wir es gar nicht. Denn wenn wir wirklich sagen wollen, erlöse uns von dem Übel, dann müssten wir die Welt als Erste von uns erlösen, nicht? Und das möchte ich doch nicht so gern. Also, na, ist etwas zugespitzt gewesen jetzt. Aber trotzdem, ich meine, der Sache nach, mit anderen Worten, wir kommen gar nicht drum rum. Ich sage, mir kommt es darauf an, dass die Menschen, für die ich Verantwortung habe und an denen mir liegt, ist mir wichtiger, dass sie gut sind, als dass es ihnen gut geht. Natürlich soll es ihnen auch gut gehen. Auch dafür soll man beten und sich kümmern. Aber der entscheidende Punkt ist, dass sie gut sind. Und das kann man in dieser Welt gar nicht sein, ohne dass man dabei immer wieder auch den Kürzeren zieht und eben Übeln begegnet. Das ist leider so in der Welt, das ist die andere Seite. Und deswegen ist das schon nicht unwichtig, sich zu überlegen, was mache ich für einen Unterschied zwischen Übel und Bösem? Ist mir klar, dass das Böse, auch wenn es unscheinbar ist vielleicht, jetzt sagen wir religiös, vor Gott, aber auch einfach in sich, sage ich gerade, seinsmäßig schlimmer ist als größeres Übel. Da käme also dieser berühmte Text von Pascal mit den Ordnungen hinein. Die unterste Ordnung der Ausgedehntheit und der quantitativen Maße und sagte, eine Potenz drüber, wie eine Linie gegenüber dem Punkt, wie eine Fläche gegenüber der Linie, ist jetzt das Bewusstsein, dass ich nicht bloß irgendwie bin oder leide, sondern dass ich nochmal weiß, was ich weiß und sage, was ich sage. Und sagt auch nochmal eine Potenz drüber ist selbstlose Liebe. Das ist einfach nur ein neuer Schritt. Deswegen ist Lieblosigkeit auch ohne Folgen schlimmer als körperliche Schmerzen. Aber da fragen Sie mal bei den Zeitgenossen rum. Wir können uns ja selber fragen, empfinden wir das auch so? Also ich rede jetzt hier so daher, ob ich das immer so fühle und so tue, habe ich ja hier nicht zu bekennen. Nicht? Also ich sage nur erstmal, im Prinzip ist es so, deswegen rede ich sowieso immer in erster Linie gegen mich, wenn ich hier so rede. Nicht? Das ist mir schon bewusst. Und das sollten wir ja auch ruhig mitwissen. Das, klar steckt das mit drin. Aber ich meine, da hätte ich also recht zu sagen, das kleinste moralische Übel ist schlimmer als das größte physische Übel. Das hat die große Tradition sowohl in der Religion wie in der Metaphysik immer gesagt, um es so zuzuspitzen. Das kleinste moralische Übel ist schlimmer als das größte physische Übel. Und jetzt fragt man mal rum, erstmal fragen wir uns selber, empfinden wir das wirklich so, in welchem Maß, warum müssen wir uns das immer wieder neu sagen und wo wird das in der Gesellschaft so empfunden und in unserem normalen Ding, das ist dann sofort die zweite Frage. Es schlägt dann wieder durch, dass die Menschen eben doch Leute verehren und bewundern, die physische Übel auf sich nehmen. Auf allen Stufen. Da schreibt der Goethe über die Johanna Sebus, die da ertrinkt, nachdem sie die Kinder noch retten will. Und dann bewundern wir die Leute, die sich da beim Prager Frühling da den Panzern entgegenwerfen und Leute, die einander treu bleiben, trotz Widerständen und so. Also es gibt schon dieses Bewusstsein dafür, in unseren besseren Augenblicken, dass sie die Gewichte zurechtrücken. Aber in unserem normalen Alltag sind wir in der Gefahr, wie wir alle mit diesem Simone Weil würde sagen, dass das verkehrte Schwergewicht, was in uns drin steckt, meiner Ansicht geht das letztlich, hängt das mit der Erbsünde zusammen oder so, ne? Dass da irgendwas nicht stimmt. Aber deswegen muss man es sich umso deutlicher immer wieder sagen. So, dann machen wir hier, um Himmel willen, die Zeit ist schon wieder rum. Vielen Dank und in einer Woche geht es wieder weiter.